Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Momentan beschäftige ich mich viel mit dem Thema Narrative, China-Narrative, um konkret zu sein. Es hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass ich auch mit Thomas Brandt viel im Austausch bin. Thomas Brandt, absoluter Asien-Experte, mit dem habe ich auch ein Interview aufgenommen, beziehungsweise sie haben gleich im Prinzip 2 in 1 gepackt. Das erste kommt morgen raus, also heute Samstag kommt der Podcast, morgen kommt das Interview mit Thomas Brandt. Und das zweite kommt dann, oder der zweite Teil muss man sagen, ja, weiß ich noch nicht genau, aber auch relativ bald. Und da beschäftigen wir uns eben mit dem China-Bild, also vor allem den Narrativen, denn das ist ja ein ganz großes Problem beim Verständnis von China, dass wir eben viele Missverständnisse haben, teilweise ja starke Irrglauben, was China angeht, oder zumindest ein verzerrtes Bild, weil eben diese Narrative alles andere übertünchen. Und Thomas Brandt hat an die 50 China-Narrative. Auf so viel komme ich ehrlich gesagt nicht, aber immer mal wieder taucht bei mir auch eins auf. Im Prinzip letzte Woche habe ich schon eins beantwortet mit Kommunismus. Und heute aus gegebenem Anlass, weil ich da einfach viele Berichte zu haben, möchte ich über ein anderes sprechen. Und das sind die Geisterstädte in China. Das war ja auch irgendwo so ein Bild, was immer wieder durch die Medien ging, dass im Prinzip in China ganz viele Städte leer stehen. Also leere Boulevards, glänzende Hochhäuser ohne Menschen und irgendwelche Betonwüsten. Und das hat sich schon irgendwo auch, ich glaube, in den Köpfen von manchen gefestigt und galt dann so ein bisschen als Symbol für Übermut, für die Planwirtschaft, das in dem Kommunismus, letztendlich auch das Scheitern des Systems. Und jetzt die Frage, ob dieses Bild eben buchstäblich stimmt oder nicht. Und deshalb möchte ich es heute mal klarstellen. Ich möchte eines vorab sagen, ich muss mich hier nie rechtfertigen und auch nichts irgendwie jetzt groß begründen, aber in dem Fall trotzdem sage ich es einfach mal so. Ich war nie in einer dieser Geisterstädte, ja. Und umgedreht, alles, was ich heute auch sage, ist im Prinzip ein Stück weit meine Beobachtung in China. Ich kann natürlich nie genau sagen, es gibt sie nicht oder es gibt fast keine, weil ich kann ja nicht jeden Quadratmeter in China selbst bereisen und die zählen oder generell Dinge sozusagen belegen oder falsifizieren, die ich jetzt nicht bis ins letzte Detail prüfen kann. Weil oft fragen mich auch die Leute, woher weißt du denn das? Und manche Sachen kann ich klar mit Statistiken belegen, aber natürlich bei solchen Geisterstädten ist es jetzt schwierig, weil ich nicht die komplette innere Mongolei mit dem Fahrrad abfahren kann und sagen kann, nee, es gibt tatsächlich keine. Ja, und wir kommen gleich dazu, warum das schon ein bisschen wichtig ist. Hintergrund. Der Immobilienboom im Prinzip. Und der begann Ende der 90er Jahre. Da hat die Regierung das staatliche Wohnwesen abgeschafft und es stand im Prinzip erstmal ein freier Markt. Begann dann ein riesiger Boom. Die Chinesen haben das genutzt. Das ist definitiv Kapitalismus. Und eben auch Familien haben sehr viel investiert. Ihr Erspartes in dieses Eigentum investiert. Banken hat man eher misstraut. Und es war dann auch ein Stück weit immer mehr soziale Konversation. Also wer geheiratet hat, der braucht im Prinzip ein Haus. Oder zumindest eine Wohnung, also Chinesen sagen immer Haus, aber es kann auch einfach ein Apartment sein. Und es war schon auch, natürlich dann eine unglaubliche sozusagen Aufstauung von Geld, was da reinfließt. Letztendlich eine Blase nicht vergleichbar mit der in den USA. Das habe ich auch immer wieder gesagt, auch das war ein Trugschluss, den viele sozusagen hatten. Es war kein Schuldenrausch wie in den USA, es war auch keine sagen Party von Termingeschäften und es war einfach eine Verschuldung, aber jetzt nicht so krass wie in den USA und auch nicht so toxisch mit irgendwelchen sagen Termingeschäften auf die Schulden und irgendwelchen Krediten, die noch gehandelt wurden. Trotzdem, bis 2020 stieg die Wohneigentumsquote in China auf über 80% und machte dann so rund 70% des gesamten Haushaltsvermögens aus. Das ist schon sehr, sehr viel, ja. Und ich gehe jetzt nicht nochmal näher drauf ein, weil ich glaube, ihr kennt auch so ein bisschen Hintergrund. Ich habe da auch schon sehr viel drüber geschrieben, aber ich muss einfach einordnen, weil es natürlich mit diesen Geisterstädten zu tun hat. Ab 2020 ist dann das System so ein bisschen ins Kippen geraten. Das lag allerdings nicht nur an sozusagen einem intrinsischen Fortschreiten der Blase, sondern auch die Regierung hat selbst gesagt, wir müssen ja was machen. Das Problem ist uns bekannt und wird jetzt auch angegangen, deflationär. Und viele Chinesen waren natürlich entsetzt, was dann kam. Aber im Prinzip blieb der ganz große Crash aus, sondern es war einfach nur, ja, wir können es Krise nennen, aber es ist im Prinzip ein langgezogenes Ablassen der Luft und natürlich vor allem im Prinzip für die Chinesen damit verbunden, dass sie einfach Vermögen verloren haben, nicht weil sie enteignet wurden, im klassischen Sinn, dass ihnen das Haus weggenommen wurde, sondern einfach ja eine Wertminderung. Ja. Und natürlich hat sich das dann auf alle Sektoren repliziert. Das heißt, zum einen natürlich, Chinesen haben weniger konsumiert, weil sie nicht genau wussten, wie geht es bei mir weiter. Und natürlich der Immobiliensektor selbst war auch stark davon abhängig, dass alle anderen Sektoren sozusagen, die wir uns so vorstellen können, die waren vom Immobiliensektor abhängig. So muss man sagen, ja. Gut. Aus diesem Boom, der ja dann 2020 seinen Höhepunkt so ein bisschen hatte, auch vorher schon natürlich extreme Ausmaße angenommen hat, entstanden eben auch Dutzende solcher Stadtviertel oder teilweise auch kleinere Städte, die vorausgeplant waren, wo teilweise ja, Infrastruktur schon angelegt wurde, die aber noch ohne Bewohner waren. Und genau diese Bilder mit den leeren Straßen und roten Hochhäusern, die gingen um die Welt. Es gab dort vor allem zwei Städte. Das eine ist Ordos, das liegt in Kangbashi. Habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gehört bis vor kurzem. Und das ist in der inneren Mongolei. Und da ist zum Beispiel schon 2009 ein Team von Al Jazeera hingereist und hat dort einen Bericht gedreht. Hieß, glaube ich, irgendwie Stadt für einige Menschen, in der niemand wohnt, so ein bisschen in die Richtung übersetzt, ja. Und das schlug damals wie eine Bombe schon ein. Das ist dann die größte Geisterstadt Chinas oder die größte Geisterstadt der Welt geworden und hat, wie gesagt, sehr, sehr gut gepasst. Kangbashi war damals noch im Bau und war im Prinzip ein Entwicklungsprojekt, das auf Jahrzehnte angelegt war. Und natürlich gab es auch noch weitere solche Beispiele. Jetzt wird es allerdings schon sehr schwer, weil eigentlich gibt es da wenig Belastbares. Und wie gesagt, ich stelle mich jetzt aber auch nicht hier hin, na genau genommen sitze ich ja, und sage, ja, die gab es alle nicht. Es gab jetzt nur diesen einen. Aber tatsächlich gibt es ja relativ wenig Infos. Und was ich persönlich absolut sozusagen in Frage stelle, ist, dass der Norden von China, bei denen reden wir dann vor allem, dass der eben aus solchen Geisterstädten größtenteils bestand oder dass es davon sehr, sehr viele gibt. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht einfach hier kategorisch dementieren, aber es macht für mich wenig Sinn. Ich kenne auch niemanden, der das irgendwie belegen kann, großartig mit Bildern. Es waren meistens diese ein, zwei Städte, die immer in Frage kamen, die mir auch gezeigt wurden und viel mehr war es nicht. Ja, und dann sind auch dort natürlich die Leute immer wieder hingereist, aber es hat dann nie eher einer großartig jetzt eine Doku gedreht, ich sage, ich fliege von Geisterstadt zu Geisterstadt. Auch die Chinesen, wenn man sich damit unterhält, die kennen das eigentlich überhaupt nicht, das Thema. Und es macht auch wenig Sinn am Ende. Ja. Heute, 16 Jahre später, ist Ordos übrigens keine kleine Stadt mehr, sondern schon ein bisschen größer. Hat sich im Prinzip eher in so eine Art, wenn ich es richtig verstanden habe, Hightech-Testfeld gewandelt. Also es ist auch keine klassische Stadt dann geworden für Chinesen, sondern man hat genau das eigentlich genutzt für autonomes Fahren und so weiter. Hat dort jetzt riesige Strecken, die großen Unternehmen wie Huawei, Guangzhou Automobile, Rewrite und so weiter für Robotaxis nutzen, für Busse. Und im Prinzip halt dann ja ironischerweise genau diese Lehre, die sie ja berüchtigt gemacht hat, dafür gesorgt, dass diese Stadt heute sehr einzigartig ist, weil eben diese breiten Straßen, ein Symbol für Verschwendung, heute sozusagen Teil eines nationalen Innovationsprojektes sind. Genau, jetzt ein bisschen, warum das westliche Verständnis hier komplett versagt hat eigentlich. Also es gibt ja verschiedene Aspekte, aber ich glaube, der Kern des Missverständnisses liegt darin, dass der westliche Blick auf Stadtentwicklung, ja, und das sind jetzt so wirklich auch die Sachen, wo ihr wirklich was lernen könnt hier, der westliche Blick auf Stadtentwicklung ist einfach anders. Wir interpretieren Städte in erster Linie nach Nachfrage. Also erst gibt es die Menschen und dann bilden wir die Infrastruktur. Und es ist auch nicht komplett sinnlos, so zu denken. Ja, und so haben wir eigentlich auch immer in Europa gelebt. Ja, es hat sich dann im Prinzip alles drumherum gebildet. Wir sehen natürlich heute, unsere Städte sehen auch entsprechend aus. Die sind ja mit der Zeit gewachsen. Deswegen kriegen wir viel Sachen nicht mehr geregelt und können relativ schwer eingreifen. Das ist einfach dieser Entwicklung geschuldet. Und das ist auch per se jetzt nichts, was man irgendwie kritisieren kann oder was verwerflich ist. Wir sehen aber natürlich und wissen, es hat viele Nachteile heute, ja, wo wir im Prinzip nicht mehr viel bauen können. Und sicherlich auch ein Grund, warum gewisse Projekte noch schlechter voranschreiten. China funktioniert umgekehrt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen haben sie natürlich eine andere, wie wir wissen, sozusagen Führung. Zum anderen haben sie aber auch in einer kurzen Zeit viel mehr aufgeholt und natürlich dort auch anders, auch schon durch Lerneffekte und durch sozusagen auch Mechanismen, die man dann später eingeführt hat, anders das Ganze konzipieren können. Ja, und China hat im Prinzip dieses Prinzip eher, wir bauen und dann kommen alle. Und das hat man vor allem eben auch bei solchen Städten gemacht. Und jetzt, was ich im Prinzip zu solchen Geisterstädten in Anführungszeichen sagen kann, ist, wenn man jetzt so in Shanghai, Peking ist und so, dann sieht man ja Stadt, die auch noch relativ abwechslungsreich ist. Aber wenn jetzt mal ein bisschen rausfahrt, müsst nur von, sagen wir mal, Shanghai nach Nanjing fahren. Also zwei sehr eigentlich auch schöne Städte. Und wenn ihr dann mal ein bisschen in die Randbezirke fahrt, also man fährt dann vorbei, da gibt es Plattenbauten ohne Ende, riesige Häuser. Also wirklich, ich weiß nicht, alle so um die, würde ich mal sagen, locker 30, 40 Stockwerke. Und damit sind im Prinzip ganze Areale gepflastert. Die sehen alle gleich aus. Das sieht schon fast wieder gut aus, weil es eben so imposant ist. Das sind jetzt auch keine klassischen Geisterstädte, ja, sondern die sind größtenteils heute bewohnt. Aber diese Besiedlung ist eben komplett anders. Ja. Bei uns würde man sagen, ach, das sind Schandflecke. Das sind übrigens keine Ghettos. Ne? Also das sind teilweise auch recht begehrte Gegenden, weil sie eben sehr sauber, sehr ordentlich sind. Aber es ist im Prinzip so in China, dass wir dort eine ganz andere Planungslogik haben. Also im Prinzip erst kommt die teure Grundinfrastruktur und das zieht die Leute oft an. Die wissen dann, gute Straßen, Stromversorgung ist gut, Wasser, U-Bahn möglicherweise, Schulen. Also auch, wir reden ja mal von Verkehrsinfrastruktur, aber das habe ich auch schon früher im Erdkundeunterricht gelernt. Da habe ich immer Infrastruktur gesagt. Meine Erdkundelehrerin hat immer gesagt, Erik, was meinst du mit Infrastruktur? Meinst du Verkehrsinfrastruktur? Das ist ja auch sowas. Man sagt immer pauschal Infrastruktur. Letztendlich meinen wir damit oft einfach nur Verkehr, Straßen, aber es gibt ja noch viel, viel mehr hinten dran. Und diese Lücke in China zwischen sozusagen Bau und Einzug wurde dann sozusagen als Beweis auch genommen, oft um einfach zu sagen, ja, China ist einfach nur Fehlinvestition, ist einfach nur eine große Blase. Dabei war es natürlich immer Teil des Plans. Ob dieser Plan dann komplett sinnvoll war, kann man sicherlich hinterfragen. Aber klar ist, China hat heute eine Urbanisierungsrate von fast 70%. Das war, wann war denn genau der Zeitpunkt? Also im letzten Jahrzehnt war es der Zeitpunkt, wo diese 50%-Marke überschritten wurde. Und das war natürlich auch ein Teil davon. Hätte China das nicht bereitgestellt, und das war eben ihr Ziel, sie wollen die Urbanisierung, ja, kann man sicherlich auch hinterfragen, kulturell, aber das ist jetzt nicht um ein Thema, sondern es geht darum, das war das Anliegen. Es geht darum, vor allem auch um Wohlstand, dass man gesagt hat, in städtischer Bevölkerung, da haben wir viel mehr Möglichkeiten. Und ohne solche Initiativen wäre das nie so zustande gekommen, um es eben auch zu schaffen. Letztendlich auch dadurch, dass man eben das Angebot so ausgeweitet hat, hat man es auch erschwinglicher gemacht. Ja. So, also, wir haben hier nicht nur im Prinzip Missverständnis, sondern auch einfach ein anderes Verständnis. Das muss man verstehen. Und diese ganze Entwicklung, diese Bilder haben natürlich, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr gut reingepasst in das, wie man China auch darstellen wollte. Irgendwo zwischen Kollaps-Theorie, Fehlinvestition, monotones Stadtbild und natürlich einer ordentlichen Prise Kommunismus. Gibt es trotzdem Kritik, die berechtigt ist? Ja, klar. Also ich habe ja eben schon ein paar Punkte angeführt. Man kann anfangen im Prinzip mit, macht die Urbanisierung so Sinn? Ist das strebenswert? Man kann sicherlich auch fragen, hätte man so massiv rein investieren müssen? Heute wissen wir haben ja jetzt keinen riesigen Leerstand, aber schon auch Vakanzen und wir haben schon auch eben Angebot-Nachfrageprobleme, Preisprobleme, die dann aber auch natürlich mit dem sozusagen Eingreifen der Regierung später zusammenhängen. Das ist nicht nur rein die Geisterstadt. Und ja, natürlich gibt es große Fehlinvestitionen auch in dem Bereich, vor allem in kleineren Städten, wo auch lokale Funktionäre sicherlich Prestige über Bedarf gestellt haben, ohne Frage. Teilweise eben auch irgendwelche Ziele erreicht wurden oder sollten. Und dort gibt es auch halbfertige Gebäude oder wir müssen ja auch mal ein bisschen weiterdenken, viele touristische Altstadtprojekte, die dann eigentlich auch wenig Sinn gemacht haben im Nachhinein. Ja, in Provinzen wie Hunan, Shanxi, Jetzt profitieren die teilweise wieder davon, weil wir eben Bewegungen haben, die wieder dorthin gehen. Aber es war eine Zeit lang so, dass dort sehr viel investiert wurde. Die Chinesen sind dann eher ins Ausland gerannt und man hat dann teilweise viel auch verschwendet. Und da kann ich euch auch einfach mal so eine kleine Anekdote erzählen. Als ich in Hunan, das ist im Süden von China, Provinz, die an Guangdong grenzt. Da war ich letztes Jahr kurz für ein längeres Wochenende, sehr schön, eigentlich eher zum Wandern. Und dort gab es in der Stadt, die schon sehr, hat mich eher so ein bisschen an einen Skiort erinnert im Sommer. Und dort gab es dann auch so eine Straße, das war wahrscheinlich früher mal so eine Art Bar Street. Und da hast du gemerkt, da ist richtig Geld reingeflossen. Und das war schon stark verlassen. Natürlich kam da auch noch ein anderer Faktor rein. Es war dann auch einfach Covid, ja. Und das sieht man schon immer wieder in China. Und das ist schon krass, weil du denkst dann, okay, also das wird dann einfach so stehen liegen gelassen, buchstäblich. Ja, also das wird nicht abgerissen, das übernimmt auch keiner. Oft ist ja dann trotzdem so, dass du sagst, okay, gibt halt neuen Pächter oder irgendeinen neuen Besitzer. Aber da hat man einfach so eine, das sah so aus, wenn da vor 5 Jahren noch buchstäblich richtig Musik war. Und dann war diese Straße so, es war sogar, also ich habe da Bilder für, kann ich euch vielleicht sogar irgendwie zeigen. Also das sah schon fast toll aus, weil so ein bisschen nostalgisch war und der Ort einfach schön war. Aber da ist natürlich schon ganz klar viele Fehlinvestitionen, auch falsche Hoffnungen natürlich, weil es ist ja auch nicht alles staatlich, sondern es sind ja auch viele einfach privat, direkt private Investitionen. Das ist auch so ein Ding. Viele Leute haben ja schon vorab große Zahlungen geleistet und haben dann Probleme. Ja. Aber diese Immobilienkrise und auch Fehlinvestitionen sind eben kein reines Ghost-City-Problem, sondern es ist auch einfach ein Stück weit ein Verschuldungs- und Vertrauensproblem der Entwickler. Ja, muss man auch immer wieder so klar darstellen. So, also, das war eigentlich so ein bisschen schon die Folge, alles, was ich sagen wollte. Also das Narrativ der Geisterstädte war eben eine sehr einfache, mediengerechte Geschichte, aber es ist in der Darstellungsweise meistens nicht korrekt, so wie wir es auch mitbekommen haben. Und was wir sehen, waren oftmals Momentaufnahmen, Einzelerscheinungen, aber nicht wirklich aus meiner Sicht sozusagen repräsentativ für die langfristigen Urbanisierungsprojekte, die wir in China haben, die auch in Etappen verlaufen und die auch ganz andere Dinge angehen. Und heute, das muss man auch ganz klar sagen, das habe ich auch zum Beispiel im letzten YouTube-Video gesagt, da ging es ja um den 5-Jahres-Plan, den neuen, die Ausrichtung von China für die nächsten Jahre. Und dort zum Beispiel, das ist wieder im Thema Infrastruktur, reden wir eben weiterhin von großen Investitionen, aber eben nicht mehr so wie früher einfach nur in den Immobilienmarkt. Das hat ja auch verschiedene Gründe. Das eine war im Prinzip, wie ich gesagt habe, man wollte die Leute auch anziehen, aber natürlich auch einfach Belebung der Wirtschaft. Ja, man hat damit zumindest die Weltwirtschaftskrise sehr gut überstanden, insgesamt China in einem Jahrzehnt sehr gut vorangebracht. Aber heute weiß man, das ist nicht das, wie wir langfristig erfolgreich sein können. Ja, das würde irgendwann zusammenbrechen. Dass China jetzt eigentlich so früh dort die Hacken reingehauen hat und gesagt, nein, das machen wir nicht. Es wird ein bisschen schmerzhaft für alle, ja, aber wir kriegen das hin. Und jetzt Infrastruktur heißt für uns Energie, Urbanisierung auf Top-Niveau, Logistik und, ich habe es auch gesagt im Video, KI. Auch das ist Infrastruktur. Und auch nicht nur Rechenzentren, sondern alles, was zugehört. Supply Chains, E-Commerce, und so weiter. Und das ist, wie China sich vorstellt, in den nächsten Jahren zu wachsen. Ja, der Immobiliensektor, wenn ich wirklich über Stein und Beton rede, wird sicherlich nicht irrelevant, aber nicht mehr so belastbar und relevant wie in den letzten Jahrzehnten sein. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia, hui, jian.